Was macht eigentlich eine Elternanwältin? Man denkt da vermutlich als erstes an juristische Fragen rund um Trennung, Sorgerecht, Unterhalt und so weiter. Gerade im Moment, wo ein entsprechender Prozess deutschlandweit hohe Wellen schlägt. Aber da ist ja noch viel mehr und juristische Beratung kann schon helfen, bevor es zu spät ist. Deshalb sprechen wir heute mit Bettina Trojan, Rechtsanwältin, Mediatorin und Selbstmutter, die genau das tut. Sie hilft, sie informiert, berät, vermittelt und vertritt unter anderem in Fragen zu Mutterschutz, Schwangerschaft, Elternzeit und Elterngeld, Wiedereinstieg und auch zur Erarbeitung von Familien- und Arbeitsmodellen. Das heißt, auch der Bereich gleichberechtigte Elternschaft gehört zu ihrem Arbeitsfeld. Heute sprechen wir mit ihr anhand eines konkreten Falls darüber, welche juristischen Fallstricke unter anderem beim Elterngeld lauern und wie das eigentlich rechtlich aussieht mit dem Wiedereinstieg in Elternzeit.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Bettina.
Ja, hallo.
Guten Schön, Tag. Dass du da bist.
Ja.
Genau, wir haben schon gesagt. Also ich dachte auch, ne, wenn ich an juristische Familienfragen dachte, ich, naja, ist ja nicht relevant, wir wollen uns ja nicht trennen. Und dann habe ich gesehen, was das macht, dachte so, ach ja, wäre vielleicht doch relevant.
Nee, womöglich, ja. Ja, da bist du wahrscheinlich nicht die Einzige, denn wenn man hört, Elternanwältin, ne, das ist natürlich was anderes als Familien- oder Scheidungsanwältin, aber ja, Elternanwältin, was macht denn eine Elternanwältin? Und eine Elternanwältin, so wie ich mich verstehe, die kümmert sich um die Interessen der Eltern, und zwar im Vorfeld, wenn sie sich finden als Eltern, als Paar und wenn sie überlegen, wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir unsere Elternzeit, unser Elterngeld nehmen, ja, solche Dinge, dass das schon klar ist und dass die Basis, auf Grundlage derer sie Eltern werden und sein wollen, auch für beide wirklich klar ist, fixiert ist. Und auch man auf Augenhöhe das festgelegt hat und dass das auch lange hält, ne? Also gegebenenfalls auch über eine Trennung.
Ja, ich erinnere mich auch an den Elterngeldantrag, wo ich damals dachte, huch, das habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Und darüber haben wir uns eigentlich noch gar keine so konkreten Gedanken gemacht dann, was da alles möglich ist. Und wir kommen dann wahrscheinlich auch noch drauf, das hat sich ja inzwischen auch geändert, ne? Also meine Kinder sind jetzt ja schon Schulkinder und da ist ja wieder alles anders. Und da dachte ich mir schon, das ist ganz schön herausfordernd. Und erst im Nachgang stellt man dann fest, ja, und eigentlich hätte man sich vielleicht auch noch genauer Gedanken machen sollen, wie man das eigentlich macht mit Wiedereinstieg und allem. Also viele gehen da, glaube ich, ähnlich naiv ran wie ich vor.
Ja, das ist richtig. Und es ist auch so, also ich bin tatsächlich auch so zu dem Thema gekommen, aus eigener Erfahrung. Ne? Mein erstes Kind ist Ende 2006 geboren. Und das war ja kurz bevor das Elterngeld eingeführt wurde. Es wurde für alle Kinder, die geboren sind, ab dem 01.01.2007 eingeführt. Und darum habe ich mich, ne, Elternzeit ist ein Thema des Arbeitsrechts. Ich bin schon seit 2001 Anwältin. Darum habe ich mich so ein bisschen mit der Elternzeit befasst. Und dann dachte ich, oh, und wie ist das jetzt mit dem Elterngeld? Ganz neu, super. Und dann habe ich gemerkt, oh, für mich oder für das Kind, ne, der Anspruch für mich gilt gar nicht, ne, und für den Vater auch nicht. Und das war natürlich echt ärgerlich, aber dann habe ich halt gemerkt, ne, in den ganzen Kursen, die man so macht, boah, jeder hat irgendein Thema, ne, weil das ist ja ein ganzer Themenstrauß, ne, also Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, Elternzeit, ne, die ganze Sachen mit dem Arbeitgeber fixieren, wie mache ich das mit der Elternzeit, Mitteilung, Wiedereinstieg, womöglich in Teilzeit, Antrag stellen, ne? Also es ist ja alles nicht ganz easy, dann kommen noch dazu irgendwelche Krankenkassen, Steuerfragen. Und da gab es keinen, der das Ganze so zusammengeführt hat als Ganzes, ne? Und dem habe ich mich angenommen und das mache ich seit 2007 und habe dann noch vor einigen Jahren die Ausbildung zur Mediatorin gemacht und habe jetzt das Thema, also jetzt vor 3 Jahren, auch gleichwertige Elternschaft mit hinzugenommen. Das heißt, Man bleibt nicht da stehen, wo man überlegt, ach, wer nimmt denn überhaupt wann Elterngeld? Wer bezieht das? So, ach ja, das machen wir so. Sondern was hat das denn für Konsequenzen für die Zukunft? Für die Rente womöglich oder für den Fall, dass wir uns trennen? Was ist denn da, wenn ich dann mehr Elternzeit gehabt habe, mehr Care-Arbeit gemacht habe und weniger verdient habe? Das fällt mir jetzt auch ein, wo ich jetzt den Rentenbescheid sehe. Da ist es vielleicht ein bisschen spät. Also das heißt, der Weg oder die Konsequenzen werden jetzt schon eingetütet. Also jetzt mit dem Kind, wenn man da schon überlegt, wie man das macht. Und das ist genau das, was ich, wo ich allen die Augen öffnen möchte und sagen, so ist es. Also nur, dass ihr das wisst, informativ. Und wenn dann jeder sagt, okay, das ist fein für mich, dann ist es okay. Aber nicht, dass man irgendwann aufwacht und sagt, oh, hätte ich das doch gewusst. Ne? Und das ist so ein Thema, wenn man das Kind bekommt. Aber so ein ähnliches Thema gibt es auch, wenn man heiratet, ne? Das ist nämlich auch die Frage, ja, man heiratet, denkt irgendwie an das Fest, an das Kleid, an die Gäste, Hochzeitsreise, aber wer denkt denn daran, dass da mit einem Standardvertrag geschlossen wird und wer kennt ihn? Wer kennt den Inhalt? Fast keiner. Und darum ist da ist auch genau das Gleiche, dass man sagt, ja, es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen. Was heißt das? Was heißt Zugewinnausgleich? Was heißt Versorgungsausgleich? Also, ne, dass beide sich überlegen, ja, das ist genau das, was wir wollen. Ne? Und das ist sehr individuell. Ne? Das kann man, ne? Da kann auch jeder, also es ist mir ganz wichtig, jeder soll leben, wie er möchte, ja, und jeder kann auch seine Konsequenzen rausziehen, was der Standardvertrag ist und dann überlegen, oh, möchte ich überhaupt was anderes oder passt das genau zu mir? Nur man muss einfach sagen, da ist noch vieles in Deutschland, auch bei der Steuer, beim Steuerrecht, für die Einverdiener-Ehe gemacht. Ne? Und das ist, das hat halt einfach Konsequenzen. Ne?
Also bitte jeder leben, wie er will, aber gut informiert.
Genau, gut informiert, um dann auch zu wissen, was man wirklich will. Ne? Mhm. Also ich meine, also möchte ich das so, wie das Gesetz es vorgibt und wie jetzt alles laufen wird, wenn ich nichts mache, dann ist es ja okay. Mhm. Aber wenn man sich nicht informiert und womöglich auch noch nicht mal mit seinem Partner auseinandersetzt, ne, das ist ja auch so, ne, in dieser Lebensphase ist es ja auch echt, da passieren so viele Sachen, ne? Und womöglich hat man das gar nicht so ganz klar. Beide. Mhm. Wie wollen wir denn leben? Ist das überhaupt so, dieses Modell, was wir da gerade leben, dass beide sozusagen unterschreiben können, das ist das, was zu uns passt. Ne? Also das heißt, es sind so zwei Komponenten. Einmal die gesetzliche, das, was von außen kommt. Und einmal das in der Kleinfamilie, was wollen die denn, was ist da denn? Und das heißt, mit den beiden Sachen muss man sich auseinandersetzen, aus meiner Sicht, ja, damit man auch wirklich entscheiden kann, damit man auch wirklich, weil man ist ja frei im Rahmen dieses Gesetzes oder der gesellschaftlichen Vorgaben, ne? Also das ist, und darum ist das eine sozusagen dieser Teil, der rechtsanwaltliche Teil und das andere der Mediatorin. Also so könnte man sagen, so findet das beides zusammen, genau.
Und du hast uns auch einen Fall mitgebracht, hast du gesagt, einen aktuellen Fall. Ich habe das schon mal kurz quer gelesen und festgestellt, dass ich auch nicht auf dem neuesten Stand bin, was die Elterngeldregelung angeht. Ist jetzt vielleicht, wenn man keine weiteren Kinder mehr will, auch nicht ganz relevant für mich. Aber es ist völlig an mir vorbeigegangen, dass es da eine Änderung gab. Das ist schon mal, das hat mich schon mal überrascht. Magst du uns mal kurz erzählen, was deine Klienten da für Probleme hatten?
Alles klar. Mache ich kurz, aber nur noch vorab. Also das Elterngeld, die Regelung, die ändern sich ständig. Das ist nicht nur das Gesetz, das BEG, sondern auch die Richtlinien dazu. Mhm. Ich habe drei Kinder und dreimal waren es ganz unterschiedliche Regelungen. Also das, ne, das ist einfach auch politisch bedingt und darum vorab. Also das heißt, wenn man einmal denkt, man kennt sich damit aus, no way. So, okay, also das war jetzt
Ich wollte nämlich fragen, wie ist es denn gerade aktuell in groben Zügen geregelt? Weil, also ich habe ja mein Kind in Österreich bekommen, bin also ganz weg von dem, wie es in Deutschland geregelt ist. Ich habe nur, das Einzige, was ich nämlich weiß, ist, dass diese Obergrenze gekommen ist, weil meine Schwester nämlich da drunter fällt. Und dann war das totales Aufregung.
Genau, das ist tatsächlich auch ein Teil meines Falles. Ja. Vielleicht ganz schnell nur, also Elterngeld ist seit 2015 quasi geteilt. Es gibt einmal das Basiselterngeld und das Elterngeld Plus. Und das ist einfach so, ein Basiselterngeld sind zwei Elterngeld Plus Monate sozusagen. Also man kriegt die Hälfte des Geldes beim Elterngeld Plus auf die doppelte Länge, so ganz verkürzt gesagt. Und beim Arbeitnehmer oder bei der Arbeitnehmerin sind die 12 Kalendermonate beim Vater vor dem Geburtsmonat und bei der Mutter vor dem Mutterschutzmonat. Die werden herangezogen, um das Elterngeld zu berechnen. Bei Selbstständigen ist das Kalenderjahr vor der Geburt. So, das ist, sage ich mal so, ne, ganz grob. So, und jetzt ist es aber so mit der Grenze. Und das ist nämlich so, das war immer vorgeschaltet. Also es gibt einfach Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um das Elterngeld zu bekommen, dass man das Kind betreut im Haushalt in Deutschland und so weiter, in Deutschland auch vorher das Geld verdient hat oder in der EU und EWR so. Also das ist so, sage ich mal, der Standard. Ne? Da gibt es kleine Ausnahmen. So, und da eine Voraussetzung gab es immer noch, nämlich, dass man im Kalenderjahr vor der Geburt, unabhängig, ob man verheiratet ist oder nicht, eine bestimmte Einkommensgrenze nicht übersteigen darf. Das heißt, das zu versteuernde Einkommen im Kalenderjahr vor der Geburt, sage ich mal, als ich angefangen habe mit diesem Thema, lag bei 500.000. Das ist, da kann man sagen, ja, das würde ich sagen, da geht es einem doch schon ganz gut, ne? So. Das ist schon, würde ich sagen, reich, so aus meiner Sicht. So.
Das jetzt ist das versteuernde Einkommen. Also Vorsteuer.
Ja. Ja, gut, okay. Gut, dann können wir uns jetzt drüber streiten, ist es reich oder nicht, aber es ist
also, ich wollte nur wissen, kommt da noch was weg oder habe ich das? Hab ich das? Aber da kommt noch was weg.
Das zu versteuernde Einkommen.
Okay, passt, danke.
So. Und jetzt ist es, dann ist es nämlich so, dass diese Grenze immer weiter nach unten gegangen ist. Ne? So. Und derzeit, seit diesem Jahr, liegt sie bei 175.000 Euro im Kalenderjahr vor der Geburt. Und das heißt, wie gesagt, nochmal Mutter und Vater zusammen. Ja. Mhm. Und also jetzt vielleicht nochmal, also ich bin keine Steuerberaterin, ja. Das ist auch nicht so mein Thema, aber es ist tatsächlich so, da kommt schon noch was weg, so Vorsorge, Verwendung und so weiter. Also es kommen so ein paar Sachen, werden schon abgezogen, ja, aber es ist nicht das Netto, dass das nochmal klar ist. Ne? Ja. Also das, was jetzt dieses zu versteuernde Einkommen ist, das sieht man auch auf dem Steuerbescheid. Da fragt man vielleicht auch den Steuerberater, aber das nur so vorab. Mhm. So. Und jetzt ist es bei 175.000. So, und in diesem Fall, der wirklich vor zwei Tagen hat mich die Mutter angerufen und war total aufgelöst, denn sie hat durchschnittlich verdient vorher und hat aber sehr lange in einem großen Konzern gearbeitet, dem geht's schon wirtschaftlich länger nicht so gut. Und hat einen Abfindungsangebot angenommen, ne? Und hat im Kalenderjahr vor der Geburt auch eine hohe Abfindung von 125.000 bekommen. Das heißt, das Kind wurde 2025 im September geboren. 2024 hat sie Ende des Jahres diese Abfindung bekommen. So, was ist jetzt passiert?
Das zählt jetzt zum Einkommen, oder?
Genau, das zählt natürlich zum Einkommen. Alles zählt zum Einkommen. Auch, also da zählen auch tatsächlich Kapitaleinkünfte, Mieteinnahmen, also alles, also das hier zählt alles anders, wenn man das Elterngeld, wenn man den Anspruch hat, wenn man über diese Hürde ist, dann wird ja das Elterngeld berechnet. Und da zählen solche Sachen nicht rein. Keine Einmalzahlung, also nichts, was man nicht selbst erarbeitet hat. So, ne? Und eine Abfindung ist ja eigentlich ein Ersatz dafür, dass der Arbeitsplatz wegfällt. Ne? Und so. Ja. So, aber jetzt nochmal zurück. Also das heißt, das ist eine Voraussetzung überhaupt, um den Anspruch für beide Elternteile zu haben, ja, mhm. Und Elterngeld zu bekommen. bekommen. Man darf im Kalenderjahr vor der Geburt nicht mehr als 175.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben. So, jetzt war das so, sie hatten halt mehr und ihnen ist das aber natürlich viel zu spät aufgefallen. Sie haben sich auch nicht beraten, nicht lassen, nicht informiert, beziehungsweise dann verwechselt man das vielleicht mit wie man das Elterngeld berechnet. Das ist gar nicht ohne Voraussetzung. Es ist auch nicht ganz einfach. So, und was ist jetzt passiert? Es ist so, dass sie jetzt für das Kalenderjahr 26, also das Kind wurde geboren, alles gut, im September diesen Jahres und für das nächste Jahr haben sie nur noch ungefähr 50.000 Einkommen, 50.000 Euro Familieneinkommen. Und jetzt hat sie gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein, weil ich habe dieses Angebot angenommen im Oktober 24, habe das Geld bekommen, habe im November woanders angefangen, beim anderen Arbeitgeber, habe dann im Dezember freudig festgestellt, oh, ich bin schwanger, super, habe das mitgeteilt. Habe auch 2 Jahre Elternzeit genommen bei dem neuen Arbeitgeber. So, und dann habe ich jetzt den Elterngeldantrag gestellt und dann hat man gesagt, nee, das geht nicht. Du verdienst zu viel. Also, oder du, ihr zusammen habt zu viel Einkommen gehabt. Und ja, das ist natürlich die erste Sache. Man hätte es anders machen können, wenn sie vorher sich informiert hätte, hätte man mit dem Arbeitgeber sprechen können und sagen können, er hätte das die Abfindung in 2 Teilen auszahlen können. Einmal die Hälfte 24, die Hälfte 25. Schwupp, wäre dieses Problem total gelöst. So, das ist das Erste, was total traurig und schade ist, weil ich finde, ja, mit jetzt mit so einem Einkommen von 50.000, ja, das Elterngeld könnten die wirklich gut brauchen. So, der zweite Schritt ist, sie hat bei ihrem neuen Arbeitgeber, hat sie ja Elternzeit eingereicht, also mitgeteilt. Die Elternzeit muss man mitteilen und wenn man in dieser Zeit Teilzeitarbeit arbeiten möchte, muss man einen Antrag stellen. Das nur so allgemein. So, sie hat ja Elternzeit für 2 Jahre genommen, in den ersten 2, also wenn man erstmalig Elternzeit nimmt, muss man sich für 2 Jahre festlegen. Da ist man gebunden. Es gibt eine Bindungswirkung. So, was heißt das denn jetzt? Das heißt, sie hat Elternzeit genommen, möchte jetzt, weil sie merkt, oh Gott, ich bekomme gar kein Elterngeld. Ich habe ja auch keinen Lohn mehr. Ich kann auch nicht zu dem alten Arbeitgeber. Ich gehe jetzt zum neuen. Da sage ich einfach, ich komme früher. Ja, kann sie aber gar nicht. Der neue Arbeitgeber müsste zustimmen, denn sie ist gebunden für 2 Jahre. Sie hat sich 2 Jahre festgelegt. Wenn sie früher kommen will, muss der Arbeitgeber sagen, ja, komm doch bitte. Er hat wen anders eingestellt. Mhm. Ja, die hat er wahrscheinlich auch für 2 Jahre eingestellt. Ne? So, da ist die Krux, selbst wenn er helfen wollte. Also da ist sie jetzt wirklich in einer blöden Lage, muss man ganz klar sagen. Hinzu kommt noch, und das habe ich dann echt gedacht, ey, was ist das denn für ein trauriger Funfact. Also sie hatte früher, vor der Geburt 24, hatte sie noch ein kleines Gewerbe gehabt, ne? Und hat so ein bisschen was dazu verdient als Gewerbe, also selbstständig. So, und da hat sie gesagt, nie vor der Geburt, ich bekomme ja Elterngeld, darum werde ich das abmelden. Also sehr gut mitgedacht. Weil wenn ich das weiter laufen lasse und wenn ich da weiter was verdiene, das wird angerechnet aufs Elterngeld. Das möchte ich nicht. Ich möchte ja auch für mein Kind da sein. Ich kann mich zurücklehnen. Ich kriege das Elterngeld. Ja, jetzt kriegt sie kein Elterngeld, hat das Gewerbe abgemeldet. Das heißt, sie überlegt jetzt, weil sie ja auch nicht zu ihrem neuen Arbeitgeber kann, vielleicht dieses Gewerbe wieder aufleben zu lassen und nebenbei was zu verdienen. Weil sie einfach, ja, mit dem Einkommen so runtergesackt sind. Ne? Also sie hatten vor der Geburt und vor dieser Abfindung ungefähr 75.000. Ja, dann hatten sie ein Jahr richtig viel. Ja, das haben sie auch verplant, ne, für Haus, Wohnung. So, und danach, jetzt sind sie total runtergekracht auf 50.000 und alles, womit sie gerechnet haben, ne, Elterngeld, nein. Dann haben sie überlegt, naja gut, ne, man kann ja die Elternzeit früher beenden und geht dann wieder rein. Geht auch nicht. So, ja. Und das ist sowas, das zeigt, ne, weil viele Leute sagen, wenn man kritisiert, ja, die 175.000, das ist, wenn man so viel verdient, da braucht man ja kein Elterngeld, was soll denn das? Ist doch super mit der Obergrenze. Aber solche Fälle, also da war jetzt wirklich alles auf die Spitze getrieben bei diesem Fall. Also das fand ich wirklich, wo ich dachte, boah, es tut mir total leid. Ich kann jetzt gar nicht helfen. Es tut mir wirklich leid. Also das ist sowas, also da müsste man alle Instanzen, also erst gegen den Bescheid, Elterngeldbescheid, dann alle Instanzen durchlaufen und dann zum Bundesverfassungsgericht gegen das Gesetz. Aber ne, das ist auch das Gesetz, also und mit dieser Obergrenze, die immer weiter runtergeht, das ist ja auch ein Politikum, ne? Und das ist halt die Frage, wie das, also ne, natürlich ist die Gesetzgebung und die Politik voneinander getrennt, aber es ist natürlich so auch vielleicht so eine Tendenz, ne? Und darum muss man sehen, ob das wirklich helfen würde. Und das dauert ein paar Jahre, ne? Darum geht es ja nicht. Der Familie geht es darum, jetzt über die Runden zu kommen. Ja.
Ja, und da wäre es eben gut gewesen, sie hätten sowas vorher gewusst. Und also ich bin ja, also mein Mann hat schon gesagt, du nimmst heute mit einer Juristin auf, das ist ja genau was für dich. Also ich habe da schon eine Faszination dafür, aber das kann man sich ja nicht alles noch nebenbei anlesen. Also ist ja gut, dass es jemand gibt, der hilft, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wer uns jetzt zuhört, denkt vielleicht und das noch vor sich hat oder das nächste Kind kommt und so, weil bei mir war es nämlich auch so, beim zweiten Mal Elterngeld war ich dann zwischendrin selbstständig, also ich habe mich in Elternzeit nebenberuflich selbstständig gemacht, da war dann wieder alles ganz anders. Und da war ich auch erstmal davor gestanden, dachte so, okay, alles neu, muss ich mich wieder einarbeiten. Wenn man so ein irgendwas vor sich hat, was sich verändert, was neu dazukommt, wo es juristisch irgendwie ja schwierig oder spannend werden könnte, dann ist es, glaube ich, schon immer ganz gut, wenn man sich ein bisschen beraten lässt, weil auch wenn man sich zusammensucht, kann man das ja nicht so durchsteigen wie ihr. Ja,
oder es ist auch so, ne, es tut sich immer was gesetzlich, und was man da jetzt findet irgendwo, ne, was man da selbst recherchiert, ist das wirklich der aktuelle Stand? Ne? Das ist so die Frage. Oder hat man dann wirklich seinen eigenen Sachverhalt, hat man da wirklich alles im Blick, was wichtig ist? Vielleicht ein Teilchen fehlt, also das merke ich immer bei Mandanten. Ne? Dann frage ich noch das, und meint, ja, das hat doch gar nichts damit zu tun. Und ich ja, doch, das ist das Wichtigste, ne? So. Und das ist, also ich muss das tatsächlich sagen, also in anderen Rechtsbereichen, bei Anwälten ist das genau wie bei Ärzten, ne? Also ich bin halt Fachanwältin und mache die Sachen, Spezialistin bin, ne? Die ich jahrzehntelang mache. In anderen Sachen lasse ich mich auch beraten. Also das ist wichtig, und es ist auch wichtig, gerade Anwälte haften ja auch. Also das heißt, wenn irgendwas falsch sein sollte an der Beratung, kann man auch darauf zurückgreifen. Und wir müssen ja alle eine Versicherung haben, so dass da was greift. Ne? Das ist im Privaten, weiß ich nicht. Ne? Beim Elterngeld ist es vielleicht nicht so horrende Summen. Aber darum gehen ja auch auf jeden Fall alle Unternehmen zu Juristen und lassen sich absichern. Warum soll man das nicht im privaten Bereich machen? Und das ist auch einfach so, dass zum Beispiel ich ganz normal nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abrechne, sodass, wenn man eine passende Rechtsschutzversicherung hat, dass man das einreichen kann oder dass man es teilweise absetzen kann. Also da muss man einfach überlegen. Ich glaube, es ist gar nicht immer so die Schwelle darüber, oh, das kostet jetzt was, sondern man muss die Zeit finden und die Wichtigkeit sehen. Das ist vielen gar nicht so bewusst, ne? Dass man sagt, okay, ach ja, das kriege ich selbst hin, das ist doch so, ne? Sag ich mal, vielleicht wirklich im total einfachen Fall ist das vielleicht so, ne? Beide angestellt, kein gemischtes Einkommen, kein Problem mit beiden Arbeitgebern, weiß ich nicht, ne? Das kann mal sein, ja, aber ja, bei mir landen ja immer die Fälle, wo es schief geht, ne? Und ich sage einfach, die Fälle, die zu mir kommen, da läuft es nicht schief. Und das ist schön, finde ich. Also das macht mir halt auch Spaß daran, ne? Das ist ja nicht nur beim Elterngeld so, sondern auch bei der Elternzeit, ne? Dass man dann auch überlegt, die Elternzeit kann jeder Partner pro Kind, Entschuldigung, drei Jahre nehmen. Und bis zum 8. Lebensjahr. Und da ist auch viel Flexibilität, Wahlmöglichkeit. Aber das muss man auch dann, wenn jeder einen Arbeitgeber hat, mit zwei Arbeitgebern vereinbaren und planen. Und da macht es schon Sinn, nicht nur die rechtliche Expertise zu haben, sondern auch die tatsächliche. Ne? Also das ist, ne, dass man viele Fälle kennt, weiß, vielleicht auch jede Branche ist ein bisschen anders und so weiter. Ja.
Ja, und vielleicht auch, denke ich mir mal, das haben wir ja ganz oft in vielen Themen, wir hatten es jetzt zu Familienformen, wenn man die Optionen gar nicht am Schirm hat, die du halt siehst, weil du sagst, die haben so gemacht und da haben wir so eine Regelung gefunden, woher soll ich das alles wissen, wenn ich es nicht habe?
Ja, das ist richtig.
Und wir hatten jetzt zum
Elterngeld. Ja. Es gibt ja diesen festen Berechnungszeitpunkt für den Anspruch. Es waren ja zwei verschiedene Dinge, den Anspruch und den, wie viel man dann wirklich kriegt, oder?
Genau, und, das einmal ist der Anspruch, ne? Das waren diese 175.000 als Voraussetzung. Genau. Und wenn man den Anspruch hat, dann wird es berechnet. Und dann
kommen dann ist die Frage,
welcher ist der Bemessungszeitraum? Das hatte ich kurz inne. Ne? Und der Bemessungszeitraum ist für Angestellte, egal ob Mutter oder Vater, 12 Monate, aber das ist wieder unterschiedlich, 12 Monate vorm Geburtsmonat für den Vater und 12 Monate vor dem Monat, in dem der Mutterschutz anfängt, für die Mutter. Also das heißt, es sind 12 unterschiedliche Monate, die Zeiträume variieren ein bisschen. Und wenn man gemischt tätig ist, also nebenbei, wie ich eben gesagt habe, die Frau aus dem Fall, die Mutter, noch ein Gewerbe hat oder anderweitig selbstständig ist, dann ist es das Kalenderjahr vor der Geburt. Dann sind es nicht die 12 Monate vor dem Mutterschutz, sondern die 12 Monate vor der Geburt. Egal, bei Mutter oder Vater. Das muss man, das darf man nicht miteinander in einem Topf werfen. Und das geht ganz oft durcheinander.
Und da gibt es keine Möglichkeiten, einen anderen Bemessungszeitraum aktiv werden zu lassen, weil die Lebensumstände sich massiv geändert haben.
Also, das ist jetzt wieder die Frage, Bemessungsgrundlage oder Voraussetzung? Also Bemessungsgrundlage, diese 12 Monate.
Bei der Voraussetzung war ich jetzt. Also da ist ja diese Grenze so tragend und dann habe ich meinen Anspruch wegen 24 nicht gekriegt, aber 25 ist der Mann gestorben und ich habe nur noch bin allein. Also hat sich das ja alles geändert, was im Jahr davor. Also so
das okay, war das müsste so eine man Fantasie. Jetzt, ja. Verstehe ich. Also mit dem Sterben, das könnte ein Härtefall sein, da müsste man nochmal genau schauen. Okay. Ja. Also aber so in dem Fall, was ich jetzt gesagt habe, da gibt es keine Möglichkeit. Ja. Okay. Also es gibt auch nicht nur bei der Voraussetzung, es gibt insbesondere auch bei dem Bemessungszeitraum, da gibt es auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dass der verschoben wird. Ja. Und das sind aber andere Gründe. Das ist zum Beispiel, wenn man Elterngeld für ein älteres Kind bezogen hat, dann werden diese Monate ausgenommen und die Monate davor aus der Vergangenheit herangezogen. Oder wenn man schwangerschaftsbedingte Erkrankungen hat, ne, dann werden diese Monate auch herausgenommen. Also das heißt, da gibt es schon einige Möglichkeiten, aber diese Möglichkeiten beziehen sich eigentlich meistens auf den Bemessungszeitraum. Okay. Und bei den Voraussetzungen gibt es meines Erachtens keine Ausnahmen, aber Härtefall ist ja oft, ne, das ist ja dann wirklich so ein, ja, sowas Verhältnismäßiges oder Verfassungsmäßiges. Da könnte man dann vielleicht schauen, was heißt das denn in dem Falle. Nur die Idee ja für die Voraussetzung ist, im Kalenderjahr vor der Geburt, da hatte ich ja das Geld. Das Geld, wenn ich es irgendwie anders genutzt habe oder ausgegeben habe oder mich darauf eingestellt habe, dass es immer so weitergeht, tja. Vielleicht ist es eine Art Pech sozusagen. Ne? Das Geld gab es ja. So. Und dann, wenn man so viel Geld hat, soll man es auch weglegen. So in der Richtung, so verstehe ich
das
den Gesetz.
Ja.
Und das ist, ne, und das ist nochmal was anderes als die Bemessung, weil die Bemessungsgrundlage ist ja dann, ja, das hattest du und das fällt weg, weil du dich ums Kind kümmerst, das betreust. Mhm. Darum kriegst du einen Prozentanteil, ne, 65% vom Netto als Elterngeld. Mhm. Und wenn sich das ändert, dann sagt man, okay, also wenn diese 12 Monate davor, dieser Bemessungszeitraum, überhaupt nicht repräsentativ ist, ne, oder irgendwie man schon ein anderes Kind betreut hat, dann kann man den verstehen. Das ist so ein bisschen so ein Unterschied. Aber
das ist die Logik dahinter.
Ja, also aus meiner Sicht ist es natürlich so, das Elterngeld soll ja was Positives sein, soll ja die Eltern unterstützen. Und es zeigt einfach, dass es doch viele Fälle gibt, gerade bei dieser Höchstgrenze, die wirklich schon ja, in Probleme kommen. Ne? Und es ist einfach so, das hört sich erst so hoch an, wenn aber zwei in einer Großstadt wirklich gute Jobs haben und so weiter, dann kommt man schon öfter daran. Dann denkt man, okay, dann hat der eine ja immer noch den guten Job, auch wenn der andere ganz aufhört eine Zeit lang. Aber in dem Fall, den ich jetzt hier vorgestellt habe und solche ähnlichen Fälle gibt es, da sieht es anders aus. Und da kann man nicht mehr dann sagen, ja, die haben doch so viel Geld, die sollen doch jetzt mal damit klarkommen oder so. Ohne Elterngeld. Das Elterngeld ist ja nicht nur dafür gemacht, dass man, weil man wenig verdient, über die Runden kommen soll, sondern das Elterngeld ist gerade dafür gemacht, dass man auch das, was man vorher hatte, weiter zur Verfügung hat. Und in dem Fall haben die es eben nicht zur Verfügung. Sie kriegen gar nichts.
Ne? Ja, und es geht ja auch. Es geht ja auch um Lebensstandard. Also man hat ja Fixkosten und die werden ja mit Kind nicht weniger.
Genau. Wenn man jetzt sagt, geworden, aber die Grenze ist von 500.000 auf 175.000 gefallen, während das Leben massiv teurer wird, die Wohnungen immer teurer werden. Das macht ja auch nicht so wirklich Sinn.
Es ist richtig, aber das muss ich auch dazu sagen, es ist nicht von einem so runtergekracht.
Nein,
das war mal 500, 200. Aber ja, klar. Das ist auf jeden Fall so, ne? Also das Elterngeld gibt es seit 2007 und es ist seit 2007 nicht erhöht worden. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Also wie ihr sagt, also es ist alles teurer geworden. Mhm. Das Elterngeld ist gleich geblieben, also ist weniger geworden, weniger wert geworden. Mhm. Und das ist auch sowas, wo ich mich wirklich auch für einsetze. Ne? Ich bin auch im Bundesverband Vereinbarkeit in der entsprechenden Fachgruppe. Also das geht nicht. Das steht in keinem Verhältnis und das, was damit gewünscht ist, kann nicht mehr erreicht werden.
Hm? Ja, und schon wieder sind wir bei der Politik. Das ist auch bei unseren Themen. Ja. Ne? Naja, klar, wenn es um Vereinbarkeit geht, wenn es darum geht, wie gestalten wir unser Leben mit Kind und
Ja, es ist auf jeden Fall Politik, aber ich finde, es ist wirklich auch so ein Dreiklang. Ne? Politik, Gesetze und aber auch dieses gesellschaftliche Thema und auch eigentlich viel klein in der kleinen Familie, in dem kleinsten, in der Partnerschaft, in der Familie, dass man da Klarheit hat, dass man sich darum kümmert, dass man da auch für seine Rechte einsteht, natürlich auch Pflichten. Und wenn das auf allen Ebenen so klappt, dann ist das schön, aber es ist noch ein weiter Weg. Aber dafür möchte ich gerne die Augen öffnen, zu sagen, okay, an der Politik kann man jetzt gerade, wenn ich jetzt ein Kind kriege, nichts ändern. Darum ist es wichtig, informiert euch, lasst euch beraten und schaut dann, was für euch das Beste ist und holt das Beste raus. Ja, das ist einfach so. Und in den anderen Bereichen ist es so, wenn man gesellschaftlich guckt, ne, also wie werde ich angesehen, wenn ich wenig mehr Care-Arbeit mache oder so? Lebt euer Leben, lebt euer Ding, macht das, was zu euch passt. Aber erstmal muss man wissen, was passt überhaupt zu mir oder zu der Familie an sich, zu dem Paar. Und dafür ist es wirklich wichtig, sich zu kennen, ehrlich zu sein, untereinander ehrlich zu sein. Und dafür finde ich, nennt man es Coaching, Mediation. Mediation ist schon was Spezielles, weil es ist eigentlich ein Doppelcoaching. Ne? Darum mache ich das gerne auch mit einem Co-Mediator. Dann ist man das Paar und zwei. Die beiden Co-Mediatoren sind nicht einer auf der einen, auf der anderen Seite, sondern alle sind für alle da. Und das wirkt Wunder oft. Also es ist nicht so, dass man dann sagt, wenn man in die Mediation geht, da muss man schon total zerstritten sein. Nein, es ist sogar, dass es zusammenführt, dass da Sachen rauskommen, Wünsche, Bedürfnisse, die man alleine so gar nicht geäußert hätte, vielleicht gar nicht gefühlt hätte, weil man sie gar nicht rauslässt. Ne? Und das ist halt auch so, darum ist das so wichtig, auch als Paar, als werdendes oder Elternpaar, was es schon ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ich sag mal, also meine Mandantengruppen sind wirklich die, die ein Kind bekommen oder zusammenziehen, heiraten. Das ist so der eine Zeitpunkt. Und dann der andere ist wirklich, so sage ich mal, Midlife-Crisis, es kriselt, die Kinder werden so langsam flügge und dann überlegt man, oh Moment mal, was heißt das denn überhaupt, was ich jetzt hier gemacht habe? Wie will ich überhaupt weiterleben? Wo stehe ich? Wo will ich noch hin? Und da ist auch noch der richtige Zeitpunkt. Also der richtige Zeitpunkt, sagen wir mal so, der ist immer da, ist eigentlich bis zur Scheidung. Ja? Also, ne? Also es ist, man kann es immer wirklich noch, solange man miteinander reden kann und im Guten ist, kann man das fixieren. Ne? Wie man es auch immer nennen will. Ehevertrag, Partnerschaftsvertrag, Scheidungsfolgenvereinbarung. Also es gibt ganz viele Begriffe dafür. Im Endeffekt heißt es, zu schauen, wie wollen wir das, was wir eigentlich miteinander vereinbart haben, weil irgendeine Art von, ja, nicht geschriebener oder irgendwie eine Vereinbarung hat man, dass man sagt, ja, das ist unser Lebenskonzept, Familien- und Arbeitskonzept. Was hat das für Folgen für die Zukunft? Und wie wollen wir die fair, gerecht und verbindlich festhalten? Und das ist, ja, das ist so mein Anliegen. Ne? Und angefangen hat es wirklich mit Elternzeit, Elterngeldberatung, wie die ich immer noch mache, ne? Wo ich auch wirklich von bis auch Fortbildung alles gebe und das auch gerne mache. Aber ja, sage ich mal, aus der Erfahrung meiner Mandanten, meiner auch, ne, Bekanntenschaft, aus eigener Lebenserfahrung, da setzt man schon wirklich den Weg oder stellt die Weichen für die Zukunft. Und das ist vielen gar nicht bewusst.
Ja. Das war jetzt die perfekte Abschlusszusammenfassung, würde ich sagen. Da war ein tolles Plädoyer drin für, warum es so wichtig ist, sich zu informieren und auch in die Zukunft zu schauen, weil wir an der Politik jetzt im Moment nichts ändern können, aber für uns das Beste machen können und unsere Entscheidungen zu gut und informiert wie möglich zu treffen und auch eine Zusammenfassung nochmal ein bisschen, in welche vielen Bereiche du abdeckst in diesem sehr komplexen Themenfeld. Deswegen würde ich jetzt gerne anschließen mit, wenn man sich jetzt denkt, das macht Sinn, sowas würde ich auch, oder ich habe da eine Veränderung vor mir, für die ich mich vielleicht noch ein bisschen besser informieren dürfte. Wo findet man dich? Welche Angebote kann man bei dir in Anspruch nehmen? In welchen Formen muss man zu dir fahren? Oder ja, einmal quer durch Deutschland?
Nein, natürlich nicht mehr. Also tatsächlich seit Corona, muss ich sagen, läuft fast alles nur noch über Zoom bei mir, also Videokonferenz. Das ist auch so, das ist auch für die jungen Eltern, werdenden Eltern oftmals sinnvoll, ne? Dann kann man auch mal in den Abendstunden, ne? Also ich gebe auch gerne vergib gerne Termine auch ab 19 Uhr, also da kann man gucken. So, das ist das Erste. Aber wo findet man mich? Also Elternanwältin mit AE, also elternanwältin.de. Auf Instagram auch, ne, auch Elternanwältin Tine Trojan. So, und ja, ich berechne als Anwältin, da gibt es auch eine Gebührenverordnung und so weiter, das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, und da berechne ich ganz normal eine erweiterte Erstberatung, heißt das. Das heißt, da kann man auch Sachen vorlegen, da kann man auch mal noch eine Nachfrage stellen. Ich mache überhaupt gar keine normalen Erstberatungen oft, weil das heißt, dann darf man gar nicht mehr nachfragen. Das ist meines Erachtens Blödsinn, ne? Und dann muss man alles in den Termin packen. So, also da mache ich eine erweiterte Erstberatung. Das sind 250 Euro plus Mehrwertsteuer. Und das andere ist die Mediation. Da gibt es halt nicht solche Verordnungen. Das muss man einfach gucken, wenn man einfach, also mit einer Person oder eine Co-Mediation mit zwei Mediatoren. Und da muss man sehen halt, ne, welche, also das liegt so zwischen 150, 300 Euro plus Mehrwertsteuer, so die Stunde. Da muss man halt schauen, ne, was, wie viel braucht man da. Und aber das so als Anhaltspunkt. Also das heißt, man findet mich auf Elternanwältin und Tine Trojan. Und ja, da kann man dann gerne Kontakt aufnehmen. Und ich denke so, in der Regel wartet man so 2 Wochen auf den Termin.
Das ist schön.
Ja, wenn man mal gucken, jetzt tatsächlich zum Jahresende ist alles voll. Ne? Das ist ja Ende und so. Ne? Also da geht es dann erst im Januar wieder los. Aber ja.
Reiten die Leute, ja, wir arbeiten ja oft oder haben oft Therapeutinnen.
Also Na, ich wollte wissen, ob sich die Leute auf die Weihnachtsstreitgespräche vorbereiten, jetzt schon präventiv mit den Eltern.
Genau, auf sowas habe ich keine Lust, darum sage ich nein. Nein, nein. Nee, aber klar, das ist sicher auch ein Thema. Also die kommen dann aber wahrscheinlich nicht vorher, ne?
Die kommen
später. Das ist halt auch, also das merke ich auch, das muss ich sagen, weil ihr auch so am Anfang gesagt habt, hier Elternanwältin hört sich an wie Scheidung und so weiter. Viele kommen einfach spät, ne? Und die sagen, ach ja, ich glaube, ich brauchte sowas, das ist super. Also jetzt in Richtung Mediation, ne? Mhm. Und dann lassen die Zeit und Zeit und Zeit und dann, ja, jetzt ist, glaube ich, zu spät. Und das ist wirklich sowas, da muss man sich wirklich mit auseinandersetzen. Zum Anwalt geht man schneller, wenn man sagt, ah ja, ich lasse das mal checken, weil dann kriege ich Elterngeld, dann kriege ich was davon, ne? Oder man muss eine Frist einhalten. Das andere ist, da muss man sich ja mit sich selber auseinandersetzen. Ja. Das ist, ne, das ist eine Arbeit. Das ist eigentlich eine Arbeit. Beide müssen für sich auch wissen, ja, wir wollen das, ne? Und das ist immer noch, das ist nicht ganz so easy mal eben so gemacht. Und darum dauert das manchmal. Aber ich kann nur sagen, es macht so viel Sinn und es, aus meiner Erfahrung, hilft es total der Partnerschaft und der Elternschaft. Mhm.
Du, wem das nicht geholfen hat, dem lege ich die schwäbische Herangehensweise ans Herzen. Lieber einmal gut beraten, als hinterher reingezahlt oder kein Geld gekriegt. Also entweder den positiven Ansatz oder den schwäbischen Ansatz. Ihr könnt euch sicher mal vornehmen heute.
Ich meine, das kann man ja auch sehen in dem Fall, den ich eben vorgestellt habe. Also das ist wirklich alles, ist wirklich wie ein Lehrbuchfall. Also darum habe ich auch gefragt, ich habe sie auch gefragt, darf ich den so verwenden, ne, ohne Namen? Meinte, ja. Also, und da habe ich gesagt, das ist wirklich die besten Fälle, schreibt das Leben. Das denkt man nie, dass sowas alles, ne, alles drin sein kann, aber so ist es. Ne?
Das heißt, im besten Fall haben wir jetzt daraus gelernt, alle, dass wir uns schon die arme Familie, die jetzt da kaum oder keine Möglichkeiten hat. Aber vielleicht hilft es eben anderen, früher drauf zu schauen, um sowas zu vermeiden.
Auf jeden Fall. Okay.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns einen Fall mitgebracht hast. Wir hoffen, dass ganz viele was mitnehmen konnten oder einen Anstoß gefunden haben. Und dir noch ganz viel Erfolg und Geduld wahrscheinlich auch und starke Nerven für deine Arbeit. Vielen Dank, Tina.
Ja, vielen lieben Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Kurz hatte ich mal einen Frosch im Hals, aber ich denke, das war okay. Das
stört niemanden.
Also, okay.
Danke. Vielen Dank. Tschüss.
Dankeschön.